Moin! Und ich sag mal, let's go Knicks. Let's go Knicks. Das mache ich jetzt, glaube ich, den kompletten Podcast über, denn es ist etwas passiert, worauf ich 27 Jahre lang gewartet habe. Und wir sprechen heute drüber in einer sehr subjektiven Variante. Das kann ich euch jetzt schon mal ankündigen, aber es ist mir vollkommen egal. Das ist Triple Double. Mein Name ist Nico Beckspin. Und bei mir ist Dre Vogt, die Legende. Und sagen wir mal so, mein Lieber, als wir angefangen haben, zusammen Dinge zu machen, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Nicht so lang, aber schon ein bisschen. Da hast du immer übel darüber gelächelt. Oder ich weiß noch, wir saßen in Hotellobbys und ich habe dich gefragt, wie läuft die Saison der Knicks? Und es hat sich angefühlt wie, ja, okay, mal gucken, vielleicht werdet ihr nicht Letzter. Und jetzt sind wir in den Finals.
Ja, ist natürlich auch ein Testament dafür, wie gut da in den letzten Jahren gearbeitet wurde.
Ja, ne?
Es gab Gründe, warum die Knicks über Jahre einfach nicht da waren, wo sie jetzt wieder stehen. Ich meine, ziemlich genau 27 Jahre, nachdem letztes Mal in den Finals waren. Da wurde einfach viel Missmanagement betrieben. Ich will jetzt nicht die ganz dunklen Zeiten rausholen hier von Isaiah Thomas und Co. Aber das war natürlich, die New York Knicks waren lange Zeit der FC Schalke, der NBA. Von daher ganz passend, dass beide jetzt so erfolgreich sind im gleichen Jahr.
Ja, stimmt schon. Und es ist lustig. Mir wurde natürlich dann auch in die Timeline so das eine oder andere Video gespielt, unter anderem so ein Zusammenschnitt von Szenen von Knicks-Spielen, wo ich weiß nicht, wer es war, Dreier Airballs in Reihe, dann Freiwürfe daneben gesetzt und so. Du hast es schon selber gesagt. Wir müssen das heute alles ein bisschen aufarbeiten. Wir werden das natürlich auch wieder mit unseren 6 Fragen machen. Aber die erste Frage wird natürlich in mehrfachen Teilen geklärt werden müssen, weil wir müssen länger darüber sprechen, dass die Knicks da sind, wo sie sind. Erstmal, lass uns einmal auf die Serie gucken. Auch hier sind sie durch Cleveland durchgezogen wie ein heißes Messer durch Butter. Warum? Also ich habe so Bilder gesehen, dass Cleveland, dass die Stars sich auch nicht grün waren. Aber das reicht doch nicht, um jemanden so auseinanderzunehmen. Da muss doch auch auf New York-Seite einfach so viel richtig sein, oder?
Ja, das ist ja unbestritten. Ich meine, man muss immer natürlich berücksichtigen, dass New York, wie viel lagen sie hinten? 25 oder was ersten Spiel? Das war dann ein mirakulöses Comeback. Wenn das nicht passiert, dann reden wir von 5 Spielen. Das ist dann immer noch wahrscheinlich ein relativ klarer Sieg der Knicks. Aber dann ist es vielleicht kein Sweep und irgendwie Leute bewerten ja Sweeps nochmal ein bisschen über. Ja, aber es war natürlich eine beeindruckende Vorstellung ab diesem Comeback. Ja. Davor, die sich 3 Viertel halt nicht. Aber danach waren sie halt vollkommen in Control. Und das hatte natürlich auch ganz klare taktische Gründe. Du hast schon angesprochen, dass bei Cleveland lief einiges nicht rund. Die haben begrenzt variablen Basketball gespielt im Angriff. Ich sage das ja auch schon seit Jahren, dass wenn du spät in der Saison, das war dann im Januar oder sogar im Februar, als James Harden dann kam nach Cleveland, so einen wichtigen Trade machst, dass wirklich einer deiner 2 besten Spieler oder 3 besten Spieler, sag ich mal, dann ausgetauscht wird mit Darius Garland. Und du kriegst einen Spieler, der eigentlich vieles verändert, so von deiner Statik. Harden hat so selber gesagt, na, ich kam ja hierher, ein funktionierendes System und hab das ja damit Leben gefüllt. Ja, kann man so sehen, würde ich aber ehrlich gesagt nicht. Also ich denke, das ist schon viel dann in eine andere Richtung gelaufen, die nicht so gut war für das Team an sich. Und wenn man sieht, wie sie im vergangenen Jahr gespielt haben, da waren sie ja die beste Offense der Liga. Das ist schon ein großer Unterschied zu dem, wie sie jetzt am Ende agiert haben. Also, na, dann hast du halt wenig Zeit. Dann hast du deine 2 Monate bis 3 Monate, bis die Playoffs anfangen. Das hat man, glaube ich, auch gesehen. Die Knicks waren das ganze Jahr so zusammen. Da hat sich nicht super viel getan. Die sind eingespielt gewesen. Die hatten verschiedene Möglichkeiten, wie sie angreifen wollten. Ne? Entweder Brunson im 1 gegen 1 oder jeder im 1 gegen 1 gegen Harden, der defensiv aber gar nichts gebracht hat. Oder sie konnten mit Karl Towns dann halt so als Passgeber in der Dreierlinie spielen. Das war einfach toll. Das war geiler Basketball. Und das Team wurde auch über die Jahre aufgebaut von Leon Rose, dem Manager. Mit Mike Brown haben sie jetzt nochmal einen neuen Trainer erinnert sich. Letztes Jahr Thibodeau kommt mit dem Team bis in die Conference Finals, wird dann entlassen. Alle sagen, was soll das, warum?
Ja.
Das kann nicht sein. Und jetzt sieht man mit Mike Brown, was möglich ist. Ne, die Bank spielt viel mehr und da sind ja einige Kandidaten dabei. Letztes Jahr nicht dabei, da muss man auch dazu sagen, aber auch einige dabei, ne, die letztes Jahr da waren und keine Chance bekommen haben. So, die haben jetzt eine Chance bekommen. Landry Shamet kommt nachher nochmal zu. Natürlich überragend gespielt. Das Team ist extrem eng beieinander. Sagt 3 von denen, The Bridges, Brunson und Hart waren uns im College schon. Also da lief eben viel, viel richtig und bei den Cavs lief eben viel, viel falsch. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Cavs-Kader nächstes Jahr auch veränderte, also groß veränderte herkommt. Also nicht, dass jetzt immer, ich habe jeder, auch der kann da nichts für sich verändern zum nächsten Saison, verstehe mich nicht falsch, aber ich glaube, wir werden in der Kernrotation, also in den besten 5, 6 Spielern von den Cavs sicherlich eine Änderung sehen vor der nächsten Saison.
Ich finde es quasi krass mit James Harden, wenn du da anguckst, wie der, also natürlich ist das dann immer auch ein Picking von Bertis Scenes und so, das, aber es wirkte schon so, dass ein in so einem Duell auf der Ebene fast wie ein Störfaktor ist in Cleveland, der ist im Vergleich auf der einen Seite gezeigt hat, wie Kontroversen stattgefunden haben miteinander und Ungereimtheiten, wenn es jetzt die berühmten Szenen dazu, und auf der anderen Seite bei den Knicks wirklich das Gefühl von einer krassen Einheit, was ich auch noch, natürlich sind das immer Plattitüde und natürlich ist das auch vielleicht immer, das kann jeder von sich sagen, aber ich, natürlich bin ich näher dran und ich möchte es glauben, aber es wirkt in der Tat wirklich so, ich glaube, Josh Hart hat das gesagt bei der Celebration dann, dass jeder im Team möchte, dass die anderen erfolgreich sind. Und ich habe das, es fühlte sich beim Gucken auch immer so an, als ob sie wirklich alle füreinander gekämpft haben und nicht zu viele Einzelaktionen stattgefunden haben. In bestimmten Passsituationen hat, und ich bin Laie, und natürlich habe ich eine New York Knicks-Brille, aber hast du das auch so gesehen, dass die Entwicklung dieser Knicks nochmal diese Saison, also vielleicht auch mit diesem Run jetzt von den 10 Siegen durch die Playoffs und so, dass das nochmal irgendwie wirklich ein anderes Team geworden ist?
Ich glaube, es kommen immer zwei Sachen zusammen, wenn wir über diesen Level von Basketball sprechen. Das ist ja nicht egal, ob es jetzt Kreisliga ist oder NBA. Also du brauchst für meine Begriffe, um wirklich Erfolg zu haben, im Sinne von Finals-Titel, brauchst du eigentlich immer zwei Sachen. Du brauchst zum einen eben, was du gerade schon beschrieben hast, dass eine Mannschaft auch zusammensteht, dass sie auch, man nennt das oft Opferbereitschaft, aber ich finde, besseres Wort finde ich, weil Opferbereitschaft klingt so ein bisschen immer so negativ, als ob man was aufgeben würde. Ich finde, du musst eben Freude daran finden, wenn dein Nebenmann Erfolg hat. So, das finde ich, ist eine positivere Formulierung. Und das kann man ja aufs ganze Leben übertragen. Das ist wahrscheinlich immer sehr positiv, wenn man sowas empfinden kann. Und das haben sie halt. Das hat letztes Jahr zum Beispiel Oklahoma City. Also sprich, du hast gesagt, es ist dir egal, ob du jetzt wirfst oder der Nächste hat den freien Wurf. Weil man kann ja auch Entscheidungen treffen und sagt, das ist ein halb guter Wurf, dann nehme ich den halt. Ist ja vollkommen nachvollziehbar und der andere hat zwar den besseren Wurf gehabt, aber ich bin der bessere Spieler, ich mache das jetzt selbst. So, das, ne, da gibt es genug Teams in der NBA, die das so machen, oder generell im Weltbasketball. Also du brauchst diese Freude am Erfolg des Nebenmanns und dann brauchst du eben einfach auch ein tiefes, taktisches, strategisches Verständnis dafür, was du basketballerisch machen willst auf dem Feld. Und das muss man sagen, das haben die Knicks halt hundertprozentig gehabt. Das andere auch, gar keine Frage. Aber nicht, dass du weißt, in welcher Situation du was brauchst. Wann müssen wir 1 gegen 1 hier mit Brunson gegen James Harden spielen? Wenn wir jetzt 1 gegen 1 spielen, sehen wir, spielen Pick and Roll in die linke Ecke, rechts hinten, da steht der Landry Shamet frei, da kommt die Hilfe, da muss der Ball dann hin. Nicht? Also es ist schön, wenn du füreinander spielst, aber wenn du nicht weißt, wie, wirst du auch keinen Erfolg haben. Aber die Knicks können halt beides. Nicht? Sie wissen, wie sie spielen wollen und sie wollen füreinander spielen. Und wenn danach die Skills dazukommen, weil du kannst natürlich auch das auch alles haben, aber wenn natürlich alle können dich werfen, dann wird es trotzdem schwer.
Also ne, da dann kommt sind dem, wir wieder in der Kreisliga.
Genau, da kommen diese drei Komponenten einfach zusammen und das hat sich einfach, ich meine, es hat sich auch nicht nur eine Saison jetzt manifestiert, sondern überlegen, ich meine, Thibodeau, der hat 2021, glaube ich, übernommen, dann waren sie in den Playoffs dann einmal nicht, dann haben sie zweimal die zweite Runde erreicht, dann vergangenes Jahr schon Conference Finals, das ging ja schon sehr weit, und jetzt sind sie einfach einen Schritt weiter, weil es offensiv nochmal variantenreicher ist, weil die Spieler sich auch nochmal besser eingegroovt haben, besser kennen, Mike Brown einfach bessere Ideen hat, offensiv vor allem bei Thibodeau, und deswegen stehen sie vollkommen zurecht da, und du erinnerst dich, vor 3, 4 Folgen habe ich ja gesagt, also im Osten, ich würde schon sagen, die Knicks kommen da raus am Ende, einfach weil die auch die wenigsten Fragezeichen hatten hinter der Leistung, die sie so abrufen. Das haben wir jetzt gesehen. Und da sieht man auch, dass, ne, du musst nicht unbedingt die meisten Spiele in der regulären Saison gewinnen. Es geht vor allem darum, wie du in die Playoff kommst. Bist du gesund? Bist du auf Niveau? Ne, hast du einen guten Plan? Plan B? Und all das können wir, aber all den Sachen können wir hinter den nächsten Häkchen machen.
Ja, das ist also und die Euphorie ist natürlich groß, also nicht nur in mir, sondern auch in den USA, in New York. Ich fand es auch schön zu sehen, und das ist, glaube ich, auch nochmal franchise-mäßig ein bisschen wahnsinnig, dass da halt auch die Halle, eine New York-Halle war. Du merkst jedem in der Pore an, wie sie diese Finals herbeisehen. Und bevor wir dann darüber sprechen, was da vielleicht passieren könnte, lass uns doch nochmal 30 Jahre zurückgehen. Warum hat das in New York 30 Jahre gedauert. Also ich sehe auch diese Entwicklung der letzten 4-5 Jahre. Mit Thibodeau ging das los und du hast gemerkt, wie sie kontinuierlich nicht immer besser geworden sind. Und es wurden Entscheidungen getroffen, die wirkten mal schlau, weil ich weiß ganz genau, als Brunson kam, wie da auch die Kommentare waren, was wollen wir denn mit dem, warum kriegen wir denn keinen Superstar und so. Und heute ist er der King of New York, weil jemand das Richtige gesehen hat, auch in der Zusammenstellung von dem, was drumherum passiert ist, ist die Antwort so simpel, dass einfach davor immer Leute einfach nur schlecht zusammengestellt haben? Oder was ist das Problem in den letzten 25 Jahren gewesen davor?
Gut, ich meine, wenn wir uns angucken, noch weiter zurückgehen, sag ich mal, seit der Draft von Patrick Ewing, das war natürlich schon ein paar Jahre her, ne? Muss man sagen, dass man natürlich dann eine ganz klare Spielphilosophie hatte. Ne, dann natürlich zum Anfang dann, also der war nicht direkt da, aber als dann Pat Riley kam, bis hier erinnern, ne, der hat natürlich dann diese harte Knicks-Truppe geformt, die auf 94 in den Finals war, die dann natürlich an den Rockets gescheitert ist in 7 Spielen, die vorher natürlich oft an den Chicago Bulls mit Michael Jordan gescheitert ist, dann.
Das ist übrigens die Truppe, in die ich mich verliebt habe. Da bin ich
nicht. Ja, das geht ja vielen in Deutschland so, genau. Und dann, dann ist Riley gegangen, dann gab es einen Kurs in der Mezzo mit Don Nelson, der wollte dann Fischenleiter spielen, das hat alles nicht nach New York gepasst, nicht zur Mannschaft, aber dann kam Jeff Van Gundy, damals ja auch schon mit Tom Thibodeau als Co-Trainer, und die haben dann wieder so gespielt wie eigentlich unter Riley, also eine Defensiv vor allem bei der Fokus. Dann ging dann die Ära von Patrick Ewing zu Ende, ne, die Finals, die sie verlieren, 99, da ist er ja schon auf dem absteigenden Ast. Oder ist er auch noch da? Ich weiß gar nicht. Er wird ja nochmal nach Seattle und Orlando getradet. Erst quasi das eine, dann das andere. Aber da ist Marcus Camby zum Beispiel dann schon da, ne? Charles Sprewell, diese ganzen Jungs, Allen Houston. Und danach beginnt dann halt diese lange Leidenszeit, wo einfach super schlechte Entscheidungen getroffen werden, wo Isaiah Thomas einfach sagt, dann holen die so einen alternden Steve Francis, einen kaputten Penny Hardaway. Also es wird immer so versucht, deswegen sagt die für einen Schalke 04, ne? Dann, du hast irgendwie ein Management, das einfach wilde Sachen macht, nicht ruhig aufbauen will, sondern immer direkt irgendwie einen Shortcut sucht zum Erfolg, den gibt's einfach nicht. Und dann kommt Mike D'Antoni als Trainer dahin. Ne, da haben wir diese kurze Phase von Linsanity, wo Jeremy Lin dahin kommt, auf einmal Amok läuft, besonders 12, 13, 14 Spiele. Dann haben wir diese Ära Carmelo Anthony, den man ja aus Denver holt. Und auch da muss man sagen, ne, den tradet man mitten in der Saison. Und gibt, glaube ich, 4 oder 5 Spieler ab, waren es damals nach Denver, für einen werdenden Free Agent, den man auch in dem Sommer danach hätte mit Geld verpflichten können, ohne Spieler abzugeben. Man schwächt sich dadurch und dann ist man halt ein paar Jahre okay und erreicht so die Playoffs, aber es geht halt nie wirklich weiter, wenn man das Team auch nicht anständig aufbauen kann, dann um Anthony, der auch ein, muss man sagen, ein streitbarer Star war, Topscorer, aber einer, der nicht unbedingt für andere mitkreiert hat. Naja, und dann, als der dann weg ist, oder auch schon mit ihm, geht dann relativ wenig. Und dann, als er dann weg ist, dann ja, dauert es eine ganze Weile, bis man halt diesen Kader sich jetzt zusammenbaut, den wir jetzt dann halt sehen. Und Thibodeau, da kommt dann 21, wir schon angesprochen. Auch da, damals mit Brunson, da ging es eigentlich darum, Donovan Mitchell, der ja aus New York eigentlich kommt, der will ja eigentlich dahin. Und den wollen sie eigentlich dann aus Utah holen. Und das klappt aber nicht und dann holt man eben Jalen Brunson und deswegen waren viele auch so damals enttäuscht, weil sie dachten, was wollen wir denn mit dem, der doch gerade in Dallas mal so eine halbe Playoff-Serie gut gespielt. Naja, und dann holt man Bridges dazu, man holt einen Josh Hart, man holt Karl Anthony Towns per Trade und jetzt hat man halt alle Bausteine beisammen und das ist halt so, manchmal braucht es eben ein paar Jahre, auch stellen wir sehr teuer bezahlt, gerade die Draft-Picks, die man für Bridges abgegeben hat. Aber jetzt sieht man halt die Vision, wie sie zusammengeht, wie alles zusammenpasst. Und jetzt hat man eine Chance, die man noch nicht so oft hatte in der Geschichte der New York Knicks. Jetzt warten sie natürlich darauf, gewinnen sie im Finale spielen.
Und da gehen wir jetzt mal hin, bevor wir jetzt rumspekulieren auf dem Finale. Und erstmal, ja, es ist oft genug betont, es ist krass zu sehen, wie New York sich auch, finde ich, durch diese Playoffs nochmal zu einem starken Team also auch im Osten dann ja auch zu den unangefochtenen Nummer 1 gemacht hat. Im Westen sind 2 Teams unterwegs, die beide unheimlich beängstigend Basketball spielen, muss ich sagen. Und wir sind jetzt ja hier direkt nach Spiel 5. Ich hätte gerne schon die Serie beendet gehabt, aber das ist jetzt noch nicht der Fall. Das heißt, wir spekulieren jetzt ein bisschen, wie es weitergeht. Da waren Spiele drin, auf der einen Seite der Champion, der dann auch mit SGA als Leader manchmal das gemacht hat, was halt ein Champion macht. Und auf der anderen Seite aber ein Gegner, der mit Wemby einfach, der den Cheatcode der nächsten Dekade noch im Kader hat, die dann auch Sachen gemacht haben, die erschreckend waren, weil auch das Team drumherum funktioniert hat. Jetzt gib mir mal deinen Blick auf diese Serie nach 5 Spielen. Ne? Wir haben 3-2 führt OKC, heute Nacht gewonnen, sind vielleicht noch 1-2 Spiele über. Also gehen die in 7 und wie siehst du diese Serie?
Ich glaube, das ist genau die Serie, die wir uns da erwartet hatten und auch erhofft haben. Also super eng. Heute Nacht hat San Antonio zu Hause Spiel 5 gewonnen, auch recht klar gewonnen am Ende.
OKC,
habe ich San Antonio gesagt, OKC gewonnen, genau. Also war zweiter Verschluss hat dann halt Mark Dagenhold halt so die zweite 5 dann irgendwie dann aufs Feld geschickt, weil Mitch Johnson das auch gemacht hatte. Aber es ist ein offener Schlagabtausch und halt eine Serie, wo sich so ein bisschen, ist ein bisschen so eine Spider-Man-Meme, finde ich, wie die beiden sich gegenüberstehen, weil die viele Sachen dann doch ganz ähnlich machen. Ne, die haben beide sehr, sehr, sehr lange, sehr bewegliche Big Men, haben beide unglaublich viele Guards, die einfach super gierig auf den Ball sind und super physischen Basketball spielen können. Sind beide extrem gut gecoacht. Und ist das eine Menge mehr, wie soll ich sagen, Intensität und auch mehr Physis drin als in den Ostfinals. Jetzt kann man sagen, das lag wahrscheinlich vor allem daran, dass Cleveland nicht mitgemacht hat, aber es ist wirklich so, dass es ist schon krass, was man da so sieht. Es ist auch jetzt in Spiel 5 hatte ich den Eindruck, sind sie auch an dem Punkt, wo man nicht mehr großartig viel so verändern kann, strategisch. Das geht es nur um die Feinheiten. Ne? Also kann ich mich da postieren, wo ich will, oder muss ich einen halben Meter weiter rechts oder links postieren? Mhm. Ist der Gegner einen halben Meter weiter dran oder weiter weg? Fällt der eine Wurf hier, fällt der eine Wurf da? Und das ist natürlich das, wo man einfach dann da vorm Fernseher sitzt und denkt, ach krass. Und das nimmt einen halt mit. Es war zwar dann ein Spiel, was in der zweiten Halbzeit dann, wo es eine relativ große Führung von Oklahoma City gab, hatte man nie das Gefühl, dass die Spurs raus waren aus der Partie. Einfach weil sie im Victor Wembanyama natürlich jemanden haben, obwohl er gestern kaum in die Partie kam, ehrlich gesagt, der immer Sachen halt ändern kann. Aber es ist krass, weil auf der einen Seite natürlich die Knicks sich jetzt ausruhen können. Klar gibt es immer dieses Henne-Ei-Ding. Ist das jetzt ein Vorteil oder ist das ein Nachteil? Ich würde schon sagen, dass das ein Vorteil ist, gerade wenn das jetzt hier über 7 Spiele gehen sollte im Westen.
Das glaube ich ehrlicherweise auch dieses Mal.
Ja, aber die Frage ist halt, man kann immer schwer projizieren, wenn man diese Serie sieht, was davon dann in den Finals ankommt. Ne? Also man kann schon denken, egal wer es jetzt schafft, wird den Knicks unglaublich viel Druck am Ball machen. Ne? Das wird natürlich dann auf Brunson eine Menge zukommen. Man kann natürlich auch sagen, jetzt aber die Knicks haben wir bisher irgendwie keinen guten Gegner gespielt, so, ne, da wartet ein ganz anderes Kaliber. Das stimmt schon alles. Aber die Frage ist wirklich, wer von diesen beiden Teams jetzt, oder besser gesagt, wie die in den Finals ankommen. Ne, wir haben ja bei Oklahoma City jetzt schon den Fall, dass ein Jalen Williams wieder nicht gespielt hat, ne, weil er hinten Oberschenkelrückseite eine Verhärtung hat. AJ Mitchell und der andere Ballhändler, der eigentlich dieses Jahr eine tolle Saison gespielt hat, hat so eine Waden, ja, ist es eine Zerrung? Wahrscheinlich. Wir den überhaupt nochmal sehen, der Song ist jetzt schwierig oder in den Playoffs. Und mal schauen, was jetzt noch in den letzten 1 oder 2 Spielen im Westen passiert. Es kann gut sein, dass die Thunder oder Spurs da rein torkeln oder taumeln, wie nach so einem Schwergewichtsfight, und dann wartet direkt der nächste große Gegner. Also, das ist echt eine tolle Serie, über den ich auch freuen kann. Deswegen ist es so schade, wenn Leute sich immer so konzentrieren auf irgendwie, oh, der eine fällt zu viel hin, oder der andere, der spielt dreckig und die werfen zu viel Dreier und so. Das alles, wenn man wirklich mal hinguckt, da steckt so viel drin in dieser Serie. Ich könnte da allein jeden Tag irgendwie 10, 20 Videos machen über irgendwie coole Szenen in diesen Spielen, wo man einfach so viel daraus lernen kann, wenn man es denn möchte, über Basketball. Das ist schon echt verrückt.
Ja, ich muss dir sagen, ich habe mir die letzten beiden Spiele größere, ausführliche Zusammenfassung angeguckt, weil ich schon meine Gegner analysieren wollte. Und da fällt mir auf, dass beide machen mit dem Gegner genau einmal umgekehrt das, ne? Dass sie den so klar dominieren, dass sie irgendwie auch das ganze Team auch als Team arbeitet in Spiel 4, wie die Spurs da über die OKC rüberrollen mit einer, also jetzt werfe ich mit Begriffen, mit denen ich keine Ahnung habe, mit einer Ball-Rotation. Also ich hatte wirklich das Gefühl, das Ding war die ganze Zeit unterwegs und OKC hatte gar keine Chance irgendwie zu verteidigen, weil das alles viel zu schnell war. Im Umkehrschluss haben das Spurs aber auch sich im Spiel 5 unheimlich verletzlich gezeigt und haben einfach sehr viele Fehler gemacht. Der Dreier ist nicht gefallen und so. Jetzt fange ich wirklich schon damit, die hier zu fassen. So weit sind wir beiden schon gekommen. Aber es fühlte sich so an wie, überirdisch und dann doch wieder irdisch, was insgesamt diese Serie, glaube ich, aufgrund der Augenhöhe natürlich sicherlich auch ganz gut beschreibt oder auch möglich macht. Und ich mag aber den einen Satz, den du eben am Ende gesagt hast, als wir über die Playoffs angefangen haben, wir sind mit den Playoffs wieder eingestiegen, als wir angefangen haben, hast du mir auch immer gesagt, egal wie weit meine Knicks kommen, im Westen sind die großen Brocken, daran werden sie zerschellen. Und das sagt auch jeder Zweite, mit dem ich drüber spreche. Und mein Bauch, und ich versuche das so unnixhaft wie möglich mir anzugucken, ich sehe einfach ein Team, New York Knicks, die einfach genau das auch machen, wo das komplette Team spielt und am Ende, wenn der eine, es ist nicht mehr Brunson und am Ende gucken alle ihm zu und machen den Weg frei, sondern jeder übernimmt Verantwortung, jeder ist da. Und 10 Playoff-Spiele in Folge zu gewinnen, ist auch eine Ansage. Ich glaube, dass der innere NBA Jam-Boost ist auf jeden Fall aufs Maximum gestiegen. Also egal wer da kommt, glaubst du, es ist mehr auf Augenhöhe, als Playoff-Beginn gedacht hast?
Ich denke schon, weil die Knicks einfach auch in diesen Playoffs wie auch einen krassen Fortschritt gezeigt haben. Wenn du dich an eine Serie gegen Atlanta erinnerst, da muss man schon sagen. Also ich meine, klar verlieren sie 2 Spiele da mit in der letzten Sekunde. Wenn sie die auch gewinnen, ja. Oh Gott, dann reden wir mit einem Team, was gar kein Spiel verloren hat bis in die Finals.
Ja.
Aber
ja, stimmt eigentlich. Ja, hast recht.
Aber trotzdem haben sie jetzt die Spiele verloren und trotzdem muss man sagen, dass sie da auch einiges haben liegen lassen. So, ne? Jetzt kann man immer, wie gesagt, wenn man nur über ein Spiel spricht oder 2, ist immer leicht, Sachen zu finden, die einfach vielleicht Zufall gewesen sein können in dem Moment. Aber ich denke schon, dass sie stärker sind als zu Beginn der Playoffs. Weil es ist so oft so, du spielst eine reguläre Saison und du hast ein gewisses Bewusstsein darüber, wie gut du bist oder was du kannst. Aber so, wenn es dann erstmal losgeht, und wir haben ja schon oft genug darüber gesprochen, auch über die Physis, die man jetzt da sieht, die Intensität, was mehr zugelassen wird, wie gesagt, dass Teams, die Plan A verhageln, du musst dann zu Plan B und Plan C kommen. Und das weißt du ja alles nicht, ob du das wirklich hinbekommst in diesen Drucksituationen, bis du es dann machst oder eben nicht. Und da müssen wir sagen, glaube ich, da haben die Knicks auch eine Menge über sich selber gelernt, jetzt in diesen letzten 2, 3 Wochen. Und von daher denke ich schon, dass sie auf Augenhöhe sind. Trotzdem, ohne jetzt zu weit vorgreifen zu wollen, würde ich schon denken, also zum Beispiel jetzt San Antonio und Oklahoma City. Ich sehe da jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel so, als erstes, worauf ich mal gucke, es gibt irgendwie defensiv so eine Angriffsstelle, wo du mal ansetzen kann, wo man dem Gegner schon mal eine verpasst und dann muss der darauf reagieren. Und dann kann man
pass
immer.
Pass mal auf. Da gehen wir rein. Ja. Du bist jetzt mein Wingman an meiner Seite. Wir gucken uns jetzt die Gegner an. Wo könnten die Knicks, also wo sind die Schwächen? Was wäre besser für die Knicks, was da auf deiner Seite gerade noch sich entwickeln kann? Wo sind die Fehler?
Das Ding ist halt, ich wollte nur auf die andere Seite hinaus. Ich glaube, die Knicks bieten halt diese Angriffsstelle. Also Mist. Bei den beiden zum Beispiel sehe ich sie nicht. Also nicht, ich, wie gesagt, bei den Spurs, wie so, wenn man ja mal dahinter Mist. Ist, kannst du halt super viel machen vorne. Weil sobald du so einen hinter dir hast, als Big Man, kannst du eigentlich vorne ganz anders draufgehen auf den Mann mit Ball, weil selbst wenn du geschlagen wirst, weißt du ja, sie willst das nicht, aber selbst wenn du geschlagen wirst, weißt du, dahinter ist halt der 2,25 Meter Mann. Und ob es jetzt ein Castle ist, ein Fox, Vessel, Champagne, das sind alles gute Verteidiger. Von der Bank, Kelvin Johnson, der hat zwar jetzt unglückliche Spiele, aber jetzt gestern oder heute Nacht war er richtig gut. Dylan Harper ist jung, aber der macht das auch gut. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, bei den Thunder wissen wir sowieso, dass die defensiv einfach auch alle ihren Mann stehen, egal wer da jetzt reinkommt, auch von der Bank. Andersrum kann man halt vermuten, dass, was zum Beispiel Cleveland gar nicht geschafft hat und auch stellenweise gar nicht wirklich mit Energie versucht hat, dass man natürlich schon Jalen Brunson defensiv so ein bisschen zusetzen kann, dass man Karl Anthony Towns vielleicht 1, 2 billige Fouls anhängt früh und wenn er runter muss und dann Mitchell Robinson seine Freiwürfe vielleicht nicht trifft, wenn er sie treffen sollte, dann hast du vielleicht auf den großen Positionen auch nicht mehr die großen Möglichkeiten. Du kannst dich kleiner spielen, ganz ohne Big Man, aber das geht natürlich nicht gegen Hartenstein und Holmgren. Hartenstein ja auch ein ehemaliger Nick. Von daher, ich würde schon sagen, dass die Knicks da klare Nachteile haben, was aber nicht heißt, dass sie nicht die Finals gewinnen können. Ne? Sagt, deswegen muss man immer gucken, jetzt, wie es dann, was der Status quo ist, wenn die Serie halt startet. Aber deshalb würde ich die Knicks immer als Außenseiter sehen, weil ich glaube, es gibt einen kleinen Ansatzpunkt, auch wenn die Knicks, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ja gegen die Spurs gewonnen haben im Pokalfinale. Ne? Mhm. Aber das ist ja auch schon Monate her, wenn man ja mal sicherlich nicht derselbe Spieler, der damals war. Von daher müssen sie einfach abwarten, bis dann es in einer Woche genauer losgeht, am 3. Aber das, ja, können wir uns drauf freuen. Weil das ist ja schön auch, weißt du, wenn du halt Klar ist noch besser in beide Teams, aber wenn du gar nicht weißt, wo die angreifen können, und dann wird es noch interessanter. Aber selbst wenn es jetzt sowas gibt wie bei den Knicks, wo man denkt, okay, da wird der Gegner versuchen, den Finger in die Wunde zu legen, das wissen die Knicks natürlich dann auch. Und dann wird es eben dieses Schachspiel mit diesen Adjustments rechts und links, und das macht sie auch super interessant.
Gott, ich bin hyped. Ich habe natürlich, und das ist das Schöne, von allem, worüber wir gesprochen haben, von allem, was ich von dir gelernt habe, hier jetzt auch wieder in dieser Saison, wirklich von den riesen beiden großen Mount Everest im Westen, natürlich wahnsinnig viel Respekt. Aber die Knicks, wie sie sind, und deswegen ist das hier heute eine Knicks-Veranstaltung, Leute, und dann könnt ihr machen, was ihr wollt, ist es einfach, die Hoffnung ist da und der Traum ist da. So, ich am Ende des Tages, und das ist, naja, das machen wir an anderer Stelle, weil ich denke mir, selbst wenn es nicht klappt, habe ich nicht das Gefühl, dass diese Truppe dann auseinanderfällt, sondern dass sie dann weitermachen. Dann machen sie halt nächstes, laufen sie nächstes Jahr wieder los und werden es wieder versuchen. Dann schließt sich das Zeitfenster langsam, aber wir haben gerade wieder eine Ära von einem Team der New York Knicks, an dem wir also gerade noch vielleicht noch ein kleines bisschen Freude haben können. Entweder jetzt oder auch vielleicht auch noch in den nächsten 1-2 Jahren, oder?
Ja, ich denke natürlich, dieses Gespenst Giannis Antetokounmpo, was ja eigentlich seit 1,5 Jahren so immer so wie um die Knicks ein bisschen rum schlawinert. Ich glaube, da müsste jetzt schon wirklich, müsste man schon komplett chancenlos sein in den Finals, damit das gerade so in den Medien in New York, ich meine, das ist natürlich auch ein Markt, der sehr schnell hysterisch wird, aber ich glaube, so wie das jetzt gelaufen ist bis zu diesem Zeitpunkt, kann ich mir auch, selbst wenn es wie, was ich nicht denke, ein Sweep werden würde gegen die Knicks, kann ich mir nicht vorstellen, dass da als großer Druck aufkommt, dass man hingeht und sagt, man holt sich Giannis Antetokounmpo für Karl Anthony Towns zum Beispiel, also der Deal, den man sich ja vorstellen könnte, der würde auch so funktionieren. Sondern ich glaube, dann versucht man es nächstes Jahr einfach nochmal, versucht dann irgendwie punktuell sich noch zu verbessern. Aber ja, das ist alles Zukunftsmusik.
Ja, da gehen wir noch rein. Wir werden auf jeden Fall nächste Woche, wenn das bei dir passt, werden wir uns vor den Finals nochmal treffen, damit wir dann nochmal den Westen weiter durchsprechen können. Bis dahin habe ich jetzt eine Woche Zeit, quasi mir noch alles in Orange und Blau zu kaufen, was ich noch kriegen kann, um dann darüber zu gehen. Wir haben immer zwei Rubriken am Ende. Die eine ist Spieler der Woche. Hast du da eine Auswahl? Hast du dir was überlegt?
Klar, ich meine, es ist, ja klar, kommen jetzt die meisten würden sagen, Jalen Brunson natürlich, ne, ist ja auch der Eastern Conference Finals MVP, sperriges Wort geworden.
Ja.
Aber ich denke, es musste ja eben schon angesprochen, der Landry Shamet sein. Ich meine, nur 9,8 Punkte pro Partie, nicht mal 20 Minuten gespielt, aber nur 11 von 12 Dreiern triffst, das macht dann nach Adam Riese 91,7% in diesen Conference Finals, und da stellen wir also auch wirklich wichtige Sachen da reinschweißt.
Ja,
dann, glaube ich, gibt's da keine zwei Meinungen, du weißt ja, ich bin Fan davon, hier an der Stelle dann auch einen Namen zu nennen. Wenn man sich vor denen ein Trikot holt, dann weiß der Kenner, ja, der Mann hat, über die Frau hat Ahnung.
Genau, das finde ich sehr, 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 sehr guten Pick. So, das andere wäre zu obvious gewesen. Die letzte Frage, die ich immer stelle, ist so ein bisschen nach dem Programmtipp. Der Programmtipp ist, die Spiele laufen jetzt alle so gleich zur gleichen Uhrzeit mitten in der Nacht. Das heißt, das könnt ihr euch selber entscheiden. Die Termine stehen fest, die letzten beiden. Deswegen habe ich überlegt, eigentlich werde ich die Frage nächste Woche auch mal stellen, aber wie man sich auf Finals vorbereitet, weil das ist ja schon, ich weiß nicht, für alle da draußen, die NBA lieben, ich glaube, das ist ein bisschen wie Super Bowl, nur halt in Serie. So, wie hast du das früher gemacht? Also jetzt bist du auch älter, jetzt guckst du vielleicht Spiel live oder so. Aber da muss man sich, auf die Woche muss man sich vorbereiten, ne?
Ja, gut, ich habe es die letzten Jahre eigentlich fast immer kommentiert, von daher war ich ja eh dann immer nachts wach. Davor habe ich, weiß nicht, als ich in Köln gelebt habe, da war dann so die French Press, weil irgendwie ist das der Kaffee, der mich am wachsten macht, war mein bester Freund. Dann meistens vorgeschlafen. War früher noch ein bisschen anders, weil früher hat es eine halbe Stunde später angefangen. Also um 3 Uhr dieses Jahr wird es immer wohl 2.30 Uhr sein, wenn ich es richtig gesehen habe. Nicht, dass jetzt viel in Kohl fett macht, aber naja, stellenweise bin ich einfach in den Tag dann reingestartet, ne, was ich, wenn es um 3 anfing, 2,5 Stunden, ne, 5:30, dann kann man auch schon sagen, komm, bevor ich mich nochmal jetzt 1 Stunde hinlege oder 2, fange ich direkt an und gehe abends früh ins Bett, aber ja, ich meine, als wenn ich kommentiert habe, war es immer so, wir hatten immer 1 Stunde vorher so einen On-Air-Check, was ja dann auch, letztes Jahr habe ich zwar die ersten drei Spiele auch in München dann gemacht und in Ismaning in der Box. Die anderen Spiele habe ich alle von hier kommentiert, das waren ja 7 in der vergangenen Saison. Dann war immer eine Stunde vorher das Treffen, dass man so checkt, ob alles synchron ist, weil das ja übers Netz ging. Es muss ja dann der Kommentator, der in München war, ich, der Ton und das Bild mussten ja synchronisiert werden. Und das war so eine Stunde vorher, da hat man auch so eine 10 Minuten, Viertelstunde so ein bisschen gequatscht und ein paar Punkte abgesprochen, auf die man achten wollte vielleicht. Und dann, nicht nur mal in meine Küche, hab mir dann immer keine French Press, sondern ein Cappuccino gemacht und dann ging's los. Ne? Und dann war es dann in der Regel so, dass ich letztes Jahr dann immer noch, okay, kommentiert, noch einen Kaffee getrunken, das Kind geweckt, Kind für die Schule fertig gemacht. Und dann habe ich mich meistens mittags hingelegt. Das war jetzt vergangenes Jahr so der Rhythmus. Dieses Jahr bin ich ein bisschen hinterhergerissen. Also einerseits finde ich immer ganz geil, das auch live zu gucken. Ja, und dann könnte man auch vielleicht mal so einen Livestream machen oder sowas. Habe ich schon mal öfter gemacht, so Watchalongs. Aber ich glaube, das werde ich für die ersten Partien nicht machen. Das würde ich mir vorhalten, wenn es wirklich zum Beispiel ein Spiel 5 gibt, jetzt wie heute Nacht, wo es 2-2 steht, dann würde ich es auf jeden Fall machen. Vielleicht auch, wenn klar ist, dass es ein Entscheidungsspiel dann gibt, vielleicht dann die Entscheidungsspiele mal gucken. Aber das Ding ist einfach, wenn man das dann macht, dass man die Spiele sich halt, wie gesagt, immer live anschaut. Die sind jetzt bei uns am 4. Juni, am 6., am 9., dann am 11., denke ich wieder, genau. Und dann ist wieder ein Tag mehr dazwischen. Das knallt dich halt komplett weg, weil du halt nicht jede Nacht Nachtschicht hast, sage ich mal, sondern einfach nur jeden zweiten Tag oder jeden dritten. Und das macht dich kirre nach ein bisschen Zeit. Von daher, ich glaube, die ersten Spiele locker morgens Real Life vorm Frühstück und dann ab Spiel 4, 5, dann vielleicht live.
Ja, mal gucken. Ich weiß selber noch nicht, wie ich es mache, weil mein Tag fängt ja dann trotzdem normal an. Aber es ist 27 Jahre her und ich habe mir damals auch die Nächte um die Ohren gehauen, als sie da von 8 in die gestartet, in die Finals gekommen sind. Und ich glaube, ich hatte ja sogar den Plan, rüberzugehen. Jetzt ist es zeitlich leider, mein Kalender ist so voll, dass ich es einfach nicht hinkriege, was mich ein bisschen ärgert. Und es geht gar nicht darum, ins Stadion zu gehen. Ich habe das gesehen, absurde, was war das, $500,000 für Kurzzeit?
Ja, obwohl, lass uns wieder einmal noch einhaken, weil das ist ja auch so ein Ding, das sieht man natürlich jetzt immer viel, diese ganzen Seeding Charts mit den Preisen. Aber dann muss man natürlich wissen, das sind natürlich Resale-Preise. Ne? Und das sind jetzt nicht Sachen.
Angebote und keine.
Genau, das sind Angebote. Ja. Das ist nicht, dass ich, wenn ich nichts anrufe, ich würde mir gerne noch eine Karte kaufen. Ich habe gesehen, die kostet 500.000. Nein, die Karten sind schon alle weg. Das sind natürlich Dauerkartenbesitzer. Ja. Gut, die Celebrities werden ihre Karten nicht verkaufen. Die kriegen die auch geschenkt in der Regel. Aber das sind Leute, die jetzt sagen, okay, ich habe eine Dauerkarte, ich habe Finals-Tickets für Spiel 1. Wenn ich das jetzt verkaufe für, was ich, 150.000 oder sagen wir 50.000, kann ich mir die nächsten 4-5 Jahre die Dauerkarte umsonst ziehen quasi. Ja. Oder ich kaufe mir ein neues Haus dafür oder so. Ja. Nicht unbedingt in New York, aber vielleicht außen in New Jersey oder sowas. Ja. Ne, das sind diese Preise und ob die bezahlt werden, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt.
Ja, genau. Trotzdem habe ich mir für mich deswegen geschehen, dass also reinkommen wird wahrscheinlich unmöglich. Aber ich hatte gedacht, vielleicht einfach hinfliegen, um einfach nur in der Stadt zu sein.
Was auch mega teuer ist, was Leute vergessen, glaube ich gerade. Wir haben ja auch ein anderes Sportevent jetzt im Juni in den USA. Und das macht halt gerade in Boston waren die Preise absurd rund um die Finals. New York natürlich auch, weil Hotels einfach belegt sind von Fußballfans etc. Von daher, also wer da noch denkt, der müsste irgendwie nochmal vorbeigrätschen.
Der kann auch sein Haus kurz verkaufen, damit er sich das leisten kann wahrscheinlich.
Da kommen einige Kosten auf einen zu.
Eiligst Blechter. Letzte Frage, die spare ich mir für nächste Woche auf. Das war's.
Cliffhanger.
Triple-Double. Bis nächste Woche. Danke, Dre. Tschüss.